Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Friedensreiter. Heute haben wir einen Gast, mit dem wir sprechen wollen, und zwar Eckhard Konze, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Marburg und, was ich spannend fand, vorher Gastprofessor auch in Cambridge und Jerusalem. Freuen uns sehr, dass er zu Gast ist. Wir, das sind
Jochen Reidegeld, stellvertretender Direktor des Instituts für Theologie und Frieden und des Zentrums für ethische Bildung in den Streitkräften in Hamburg.
und Marcel Spieker, Unterbringleiter des Ludwig-Windthorst-Hauses in Lingen. Herr Professor Konze, Sie haben ein Buch veröffentlicht, das einmal sehr umfangreich daherkommt, aber das auch einen unfassbar aktuellen Titel hat. Es heißt nämlich Friedlos. Und friedlos ist eine Bezeichnung, die ja besser auf die aktuelle Lage gar nicht hätte passen können. Das sind ja fast seherische Fähigkeiten, die man Ihnen da unterstellen muss. Trotzdem die Frage, was hat Sie angetrieben, ein solches umfangreiches Werk zu diesem Thema ja, zu erstellen? Und was ist Ihre Botschaft dahinter?
Ja, die Friedlosigkeit unserer Gegenwart hat mich tatsächlich angetrieben und war eine sehr starke Motivation für dieses Buches, denn diese Friedlosigkeit ist ja nicht nur eine Entwicklung der letzten Wochen oder Monate. Vielleicht haben sich Dynamiken sozusagen der Friedlosigkeit, Dynamiken des Krieges, kriegerischer Gewalt noch einmal verstärkt, sondern mit dieser Friedlichkeit sind wir ja nun doch schon in neuer Intensität seit einigen Jahren konfrontiert, insbesondere natürlich seit dem Februar 2022, dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine oder präziser dem Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine. Der Angriffskrieg hat im Grunde ja schon 2014 begonnen mit der Annexion der Krim. Aber wir leben in friedlosen Zeiten. Unsere Welt ist friedlos, friedloser geworden, geprägt von Machtkonflikten, die eben auch ausgetragen werden durch kriegerische Gewalt. Und das hat mich im Grunde genommen veranlasst, diesem Thema, über das ja auch sehr intensiv politisch, gesellschaftlich diskutiert wird, auch kontrovers diskutiert wird, das hat mich veranlasst, diesem Thema Krieg und Frieden oder auch der Auseinandersetzung mit der Frage der Friedlosigkeit, diesem Thema eine historische Perspektive zu geben und damit natürlich auch das schwierige, das komplexe Verhältnis von Frieden und Krieg, von Krieg und Frieden historisch zu beleuchten. Das ist nicht ein im engeren Sinne unmittelbarer Debattenbeitrag zu den gegenwärtigen Diskussionen, aber vielleicht bis zu einem gewissen Grade der Versuch, gegenwärtigen Diskussionen, gegenwärtigen Debatten eben eine gewisse historische Tiefenschärfe zu geben. Darin lag im Grunde genommen die Hauptmotivation zu diesem Buch. Historikerinnen und Historiker beziehen sozusagen ihre Themen, Ideen, ihre Fragen immer aus der Wahrnehmung der Gegenwart, aus der Wahrnehmung der Welt, in der sie selbst leben. Und das wird man in diesem Fall und mit Blick auf mein Buch sicherlich in ganz besonderer Weise so sagen und vermutlich beim Blick in dieses Buch auch feststellen können.
Als Historiker ist Ihnen ja sicherlich ein Begriff, warum wir Friedensreiter heißen oder wo wir die Anleihe genommen haben. Der Kollege Dr. Reidegeld kommt aus dem Bistum Münster. Wir sind im Bistum Osnabrück beheimatet und die Friedensreiter waren ja die, die bei den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden zwischen beiden Städten und den Delegationen gependelt sind. Ihr Buch setzt genau an dieser Stelle an, nämlich 1648 mit dem Westfälischen Frieden, dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Warum haben Sie genau diesen Startpunkt gewählt?
Das hat verschiedene Gründe, dieser Startpunkt. Zum einen ist natürlich der Dreißigjährige Krieg, aber vor allem dann das Ende des Dreißigjährigen Krieges, der Westfälische Friede, ein wunderbares Beispiel für die Komplexität des Verhältnisses von Krieg und Frieden. Wir haben zwar sozusagen 1648 den Friedensvertrag oder die Friedensverträge, um genau zu sein, aber der Weg aus dem Krieg ist ja sehr viel länger. Er beginnt schon viele, viele Jahre vorher in sehr komplizierten Verhandlungen eben in Münster, in Osnabrück und auch eben gewissermaßen dazwischen. Aber der Westfälische Friede und die Entstehung des Westfälischen Friedens zeigen im Grunde genommen in einer Nussschale, dass wir sozusagen nicht weiterkommen, wenn wir sozusagen punktuell den Übergang vom Krieg zum Frieden nur beschreiben oder zu fassen. Was für mich wichtig ist und was eben auch beim Westfälischen Frieden deutlich wird, ist die Prozesshaftigkeit des Weges aus dem Krieg, des Weges aus der Gewalt in den Frieden, die Kriegsbeendigung. Das gehört gewissermaßen zu dieser Komplexität von Krieg und Frieden. Und zugleich interessierte mich natürlich auch die Frage, wie wird aus der Erfahrung von Krieg und Gewalt in diesem Falle des Westfälischen Friedens denn der Versuch unternommen, eine friedliche Ordnung zu schaffen in Deutschland, in Europa? Und wie lange hält eine solche Ordnungen werden möglicherweise auch im Prozess des Friedensschaffens, der Friedensstiftung neue Probleme bereits angelegt, die zu neuer Gewalt, zu neuen Kriegen führen. Und deswegen scheint mir, das ist sozusagen der erste Aspekt, der ein Beginn meiner Analyse im Kontext des Dreißigjährigen Krieges, im Kontext des Westfälischen Friedens wichtig. Außerdem begegnet uns natürlich sozusagen im Kontext des Westfälischen Friedens auch sehr, sehr stark die Idee moderner Staatlichkeit. Moderne Staaten entstehen in dieser Zeit und Staaten sind bis heute wichtige Akteure, wenn wir über Fragen von Krieg und Frieden sprechen. Der Staat selbst, so könnte man vielleicht pointiert formulieren, ist immer wieder auch historisch ein Kriegsgrund gewesen. Wir sprechen über Staatsbildungskriege, gerade auch mit Blick auf die frühe Neuzeit. Wir sprechen über Staatszerfallskriege. Also wir können über Krieg und Frieden vermutlich kaum sprechen und schon gar nicht in historischer Perspektive, wenn wir nicht auch eben über den Staat, das Staatensystem, über Staatlichkeit nachdenken. Und auch deswegen scheint mir das 17. Jahrhundert, scheint mir die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, scheint mir auch der Westfälische Frieden ein guter und wichtiger Startpunkt zu sein.
Inwieweit hat der Dreißigjährige Krieg aus Ihrer Wahrnehmung das Verhältnis der Deutschen zum Krieg geprägt? Mir kommt dieser Dreißigjährige Krieg manchmal so etwas wie das Urtrauma im Grunde genommen der Deutschen vor, mit der Verheerung ganzer Landstriche. Also hat nicht nur der Erste und Zweite Weltkrieg die Deutschen geprägt, sondern schon auch früher dieser Dreißigjährige Krieg. Und ist das ein weiterer Grund dafür, auch sinnvollerweise damit anzufangen?
Das ist sicherlich der Fall. Die Wirkungsgeschichte des Dreißigjährigen Krieges reicht ja wirklich weit über das 17. Jahrhundert hinaus, sozusagen in den konkreten Folgen, die dieser Krieg mit sich brachte, die Zerstörung, die Verwüstungen, die ungeheuren Opferzahlen dieses Krieges. Das hat sich tief eingebrannt gewissermaßen im Bewusstsein der Deutschen, mit ganz unterschiedlichen Folgen und Konsequenzen, die daraus gezogen worden sind, gewissermaßen. Welche Rolle soll denn Deutschland spielen im Herzen Europas? Muss es ein starkes Deutschland sein, ein mächtiges Deutschland, um eine Katastrophe wie den 30-jährigen Krieg zu verhindern? Oder ist ein eher sozusagen ein Deutschland als passiver Ordnungsfaktor im europäischen Mächtesystem dezentral, eher föderal strukturiert, vielleicht die angemessene Antwort gewissermaßen auch auf die Lage Deutschlands im Herzen Europas. Für all diese Diskussionen und für alle Überlegungen, die eben auch über die Rolle Deutschlands im internationalen System, in der internationalen Politik, gerade auch in Europa nachdenken, ist der 30-jährige Krieg ein ganz, ganz wichtiger Referenzpunkt, und andere wichtige Aspekte schwingen natürlich mit, die Frage der Religion, die Frage der konfessionellen Spaltung, die Frage des Religions, des Konfessionsfriedens und die Organisation gewissermaßen auch von Staatlichkeit, um diese Fragen von Religion, von Konfession herum. Also insofern wirkt in der Tat der 30-jährige Krieg und nicht zuletzt eben auch der Friedensschluss an seinem Ende weit über seine eigene Zeit hinaus in immer wieder neuen, auch Annäherungen, in immer wieder neuen auch Überlegungen zur Rolle, zur Bedeutung dieses Krieges in der deutschen Geschichte. Also Katastrophe, Urtrauma, das sind Begriffe, die finden wir in der Tat nicht nur mit Blick auf den Ersten Weltkrieg beispielsweise, sondern die haben auch ihr Recht und ihre Angemessenheit mit Blick auf den 30-jährigen Krieg, ganz ohne Frage.
Und das Spannende ist ja auch, dass, wo Sie von Religion und Religionsfrieden und Religionskrieg gesprochen haben, dass der Frieden ja auch erst in dem Moment möglich war, wo die Frage nach der religiösen Wahrheit vom Tisch genommen wurde, vom Verhandlungstisch.
So ist es.
Und erst dann war im Grunde genommen die Lösung möglich.
In dem Moment, in dem gewissermaßen der Konflikt auch politisiert wurde und damit politisch verhandelbar und politisch adressierbar. Das ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Leistung. Nicht sozusagen der Streit, der Konflikt um ewige Wahrheiten, der in dem Sinne nicht lösbar gewesen. Das ist ja auch ein Teil sozusagen der Faktoren, die die Länge dieses Krieges erklären, auch die Genese dieses Krieges. Also der Krieg, der Konflikt sozusagen muss politisch gelöst werden. Er kann nicht in der Sphäre gewissermaßen des Religiösen gelöst werden. Das muss gewissermaßen der fortdauernde konfessionelle Konflikt muss gewissermaßen politisch überwölbt werden. Das ist der entscheidende Punkt.
Wo Sie von Religion und Religionsfrieden und dem Kampf um religiöse Wahrheiten sprechen, das gewinnt ja auch auf eine erschreckende Weise eine Aktualität außerhalb der üblich verdächtigen Gebiete wie dem Mittleren und Nahen Osten, wenn wir darauf schauen, dass der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche den Krieg gegen die Ukraine zu einem heiligen Krieg erklärt, wenn wir religiöse Motive in den ja, Ansprachen westlicher Kriegsminister hören, dann kehrt dieses Thema ja auf erschreckende Weise zurück.
Das spricht im Grunde natürlich nur für die, sowohl in historischer wie in aktueller Perspektive, für die mobilisierende Wirkung von Religion, die ja gewissermaßen über weite Strecken, dafür ist der Westfälische Friede ein Beispiel, gewissermaßen als Friedenshindernis an den Rand geschoben wurde, aber natürlich trotzdem als wichtige Kraft in Gesellschaften, aber auch zwischen unterschiedlichen Gesellschaften nach wie vor ausgesprochen präsent ist, allen Säkularisierungsdynamiken auch zum Trotze. Das kann man sozusagen in dem gesamten Zeitraum, den auch mein Buch überblickt, vom 17. Jahrhundert bis ins Beginn des 21. Jahrhunderts immer wieder feststellen. Also die Religion in ihrer legitimierenden, in ihrer mobilisierenden Wirkung in in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, auch in der sozusagen in der Kriegspropaganda. Das erleben wir momentan natürlich mit Blick auf Russland besonders deutlich, aber es gibt viele andere Beispiele. Auch im 20. Jahrhundert, der Erste Weltkrieg, wird sozusagen auch mit religiösen Argumenten und religiöser, kirchlicher Unterstützung ausgekämpft, auf allen Seiten. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Dimension, und man könnte dieses Argument natürlich noch weiterentwickeln, wenn man darüber nachdenkt, in welchem Maße spätestens seit dem ausgehenden 18. und dann vor allem auch im 19. Jahrhundert die Idee der Nation, der modernen Nation und der moderne Nationalismus auch so etwas werden, gerade auch im Zusammenhang mit Kriegen und Kriegführung, wie eine Art Religion, eine Ersatzreligion in ihrer mobilisierenden, dynamisierenden Wirkung, also die säkulare Religion des Nationalismus, wenn Sie so wollen. Lässt sich gewissermaßen in diesen Zusammenhang auch bereits einführen. Und natürlich ist der moderne Nationalismus für die Kriege, auch für das Verhältnis von Krieg und Frieden, für die Entstehung von Kriegen spätestens seit der Französischen Revolution ein ganz entscheidender Faktor. Aber das lässt sich durchaus unter dieser Überschrift gewissermaßen Religion, Krieg und Religion durchaus auch analytisch fassen.
Lassen Sie mich eine letzte Frage stellen, bevor wir dann einen größeren Zeitsprung machen mit Marcel wieder. Es wird ja auch von einem westfälischen System gesprochen, auch der Verhandlungen. Inwieweit hat auch das, die Art der Verhandlungen in den Frieden von Münster und Osnabrück Schule gemacht? Und gibt es noch Aspekte dieser Verhandlungsweise, die man auf die heutige Zeit und die aktuellen Konflikte übertragen könnte? Oder ist es inzwischen ein überholtes System, das westfälische?
Also der Begriff des westfälischen Systems, der wird ja sehr intensiv und sehr kontrovers diskutiert. Er wird auch kritisiert, gerade auch von Historikerinnen und Historikern, von denen vielleicht einige sozusagen nicht ganz genau sehen, worauf dieser Begriff des westfälischen Systems, der ja aus den Politikwissenschaften kommt, zielt als ein gewissermaßen, als ein idealtypischer Begriff. Jedenfalls steckt ja dahinter die Idee von der sozusagen Gleichheit, auch der gleichen Souveränität der Staaten zunächst im historischen Kontext von 1648, die an diesem Westfälischen Frieden beteiligt waren. Aber es geht da nicht darum, sozusagen die historische Realität des Jahres 1648 abzubilden, sondern dieses Prinzip der Gleichheit der Staaten, die sich eben auch auf Augenhöhe, nicht zuletzt im diplomatischen Prozess begegnen. Und vor dem Hintergrund, also dieses horizontal strukturierte System gleicher, gleichberechtigter, gleich souveräner Staaten ist ja im Grunde auch eine Antwort auf die Furcht vor Machtpotenzialen im Sinne der sogenannten Universalmonarchie, der Kaiser mit seinen überstaatlichen Machtansprüchen. Darauf reagiert ja der westfälische Frieden. Und das ist sicherlich bis heute wirksam, aber der Westfälische Frieden als Prozess ist natürlich auch deswegen wichtig, gerade auch in seiner langen Dauer, weil er eben demonstriert, wie Diplomatie und Friedenspolitik nur gelingen können unter Einbeziehung möglichst aller beteiligten Akteure und durch den Versuch, ein Minimum zumindest an wechselseitigem Vertrauen auch zu entwickeln, gerade eben auch in diesem komplizierten diplomatischen Prozess, der dann eben seine Zeit auch braucht. Das ist ja vor einigen Jahren auch mal der Versuch unternommen worden, gewissermaßen den Westfälischen Frieden auch als einen Vorbild für den Nahen und Mittleren Osten herzunehmen. Da geht es auch A, um die Frage der Religion natürlich, es geht aber B, doch auch um die Frage der Vertrauensstiftung, des Vertrauensschaffens als Voraussetzung für einen Friedensprozess. Also, wenn man das auch sozusagen mit dem Begriff des westfälischen Systems verbinden möchte, hat dieser Begriff, so umstritten er ist, eine Erklärungskraft, die auch in unsere Gegenwart hineinreichen kann.
Genau da wollen wir jetzt auch einmal den Blick hinwerfen, und zwar mit einem Zweisprung vom Westfälischen Frieden über den Kalten Krieg zu der jetzigen Situation. Sie haben gerade selbst davon gesprochen, dass Vertrauen die wichtigste Währung quasi bei der Suche nach Friedenslösungen ist. Vertrauen ist ja das, was jetzt auch gerade fehlt, wenn wir in den Iran blicken. Aber da wollte ich noch gar nicht darauf hinaus, sondern ich wollte eigentlich die Frage stellen, dass wir kommend aus der Geschichte des Kalten Krieges jetzt in eine ähnliche Situation, wie manche meinen, wieder hineingeraten. Wie bewerten Sie die jetzige Situation, in der wir uns zumindest in Europa befinden, also jetzt erstmal ohne den Nahen Osten, sondern erstmal auf Europa geblickt, und den Krieg, den wir auch in der Ukraine erleben? Wie blicken Sie auf die jetzige Situation in Abgrenzung zum Kalten Krieg, den wir nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben?
Also ich glaube in der Tat, dass wir in einer Situation sozusagen extremer Spannung uns befinden, in Europa zum Teil, aber auch über Europa hinaus, dass wir mit einer klar wahrnehmbaren, seit 2022, 2014, einer klar wahrnehmbaren russischen Bedrohung konfrontiert sind. Und diese russische Bedrohung führt in der Tat auch dazu, dass die Frage eines möglichen Krieges nicht nur theoretisch diskutiert wird, sondern ganz konkret auch politische Folgen hat. Stichwort sozusagen Kriegstüchtigkeit, der gesamte Diskurs, der sich auch um diese Vokabel gewissermaßen entfaltet hat. Das zeigt gewissermaßen diese enorme Spannung, die enorme Konfrontativität unserer Gegenwart. Ich würde tatsächlich aber diese gegenwärtigen Entwicklungen nicht unbedingt vergleichen mit der Situation, mit der Konstellation des Kalten Krieges, so wie er sich seit den späten 1940er Jahren dann entwickelt hat. Es ist doch eine andere Konstellation. Der Kalte Krieg zeichnet sich ja natürlich zunächst mal dadurch aus, dass er ein kalter Krieg gewesen ist und nicht, zumindest nicht in Europa, in einen heißen Krieg umgeschlagen ist, ohne jetzt sozusagen die zahlreichen Kriege, nicht zuletzt im globalen Süden, zu marginalisieren, die auch unter dem Dach und vor dem Hintergrund des Kalten Krieges oder des Ost-West-Konflikts geführt worden sind. Aber der Kalte Krieg zeichnet sich ja auch dadurch aus, historisch, dass er doch nach relativ kurzer Zeit, im Grunde genommen schon im Laufe der 50er Jahre, aber spätestens dann zu Beginn der 60er Jahre, in eine Struktur übergegangen ist, wo die beteiligten sozusagen antagonistischen Machtblöcke und vor allem auch die jeweils führenden Staaten, also die USA und die Sowjetunion, eher interessiert waren an einem Erhalt und der Stabilisierung des Status quo bei aller sozusagen ideologischen Konfrontation, war aber doch die Zeit des Kalten Krieges spätestens seit etwa 1960, das hat auch sehr viel zu tun mit der Existenz nuklearer Waffen vermutlich, aber charakterisiert durch ein wechselseitiges Interesse an Kriegsvermeidung, an Erhalt halt an Stabilisierung auch des Status quo. Und das ist grundverschieden von der heutigen Situation, wo es ein solches Interesse, zumindest auf der russischen Seite, an Erhalt, an Stabilisierung des Status quo, so wie er nach 1990 entstanden war, eben gerade nicht gibt. Die russische Politik, die Politik Wladimir Putins zielt ja auf sehr starke, auf sehr, sehr massive Änderungen des Status quo auf sozusagen russischen Machtgewinn, territorial, aber auch sozusagen im weiteren politischen Sinne. Also da reden wir über ganz andere Konstellationen als in der Zeit des Kalten Krieges, allein schon mit Blick auf Russland. Die gegenwärtige Situation ist zum Zweiten, das wird man vielleicht auch als Argument noch ins Feld führen müssen, ist ja keine Situation der Bipolarität. Wir befinden uns gegenwärtig in einem multipolaren Mächtesystem, dessen genaue Konturen wir noch gar nicht ganz präzise fassen können. Aber wir reden jetzt nicht nur über Russland und den Westen, sondern wir reden über Russland. Ob wir über den Westen reden können, steht sehr in Frage. Wir haben sozusagen Europa möglicherweise als einen Akteur, der aber sozusagen seine Akteursqualität auch noch gewinnen muss. Wir haben die Vereinigten Staaten, ob die Vereinigten Staaten selbst sozusagen noch Teil des Westens sind, sich selbst auch dem Westen zurechnen, zumindest regierungsseitig, steht auch sehr in Frage. Und ich meine damit auch nicht nur den Westen als Sicherheitsgemeinschaft, sondern auch den Westen als Wertegemeinschaft. Und es kommen andere Akteure natürlich auch noch ins Spiel, ganz besonders China als aufsteigende Groß- und Supermacht. Und auch das trägt ja zu dieser Konfliktdynamik der Gegenwart massiv dabei. Also diese Multipolarität unterscheidet ja nun wirklich die Gegenwart auch von der Situation des Kalten Krieges. Vor dem Hintergrund gibt es dann gibt es unterschiedliche historische Vergleiche oder Parallelisierungen, die für sich genommen sehr instruktiv und auch wichtig sind. Also es gibt ja Stimmen, die beispielsweise sehr stark hinweisen auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die Dynamik des Mächtesystems, selbstbewusste, aufsteigende neue Akteure mit ihrem Großmachtanspruch, also seinerzeit das Deutsche Kaiserreich, insbesondere das Wilhelminische Kaiserreich, das immer wieder verglichen wird mit der Volksrepublik China unserer Gegenwart. Also dieser ein selbstbewusster Anspruch einer aufsteigenden Großmacht. Und die Frage leitet sich daraus möglicherweise die Kriegsgefahr unserer Gegenwart auch ab. Ist das eine zentrale Ursache der Spannungen? Das ist sicherlich nicht vollkommen zu bestreiten. Es gibt andere Stimmen und da wird es eben sozusagen, da wird die historische Analyse eben interessant, nicht im Sinne eines 1:1-Vergleichs mit der Gegenwart, aber in dem Versuch, sozusagen aus historischen Konstellationen dann auch unsere analytische Fähigkeit mit Blick auf die Gegenwart zu schärfen. Es gibt andere, die eben sagen, wir sollten doch viel eher denken an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die Zwischenkriegszeit, ein multipolares System, eine revisionistische Macht seinerzeit, vor allem das Deutsche Reich, heute Russland, mit einem Machtanspruch und einer Politik der Gewalt, die dann wiederum auf eine Politik gewissermaßen auch trifft, gerade auch in Europa, auch im Westen, die sehr zögerlich nur auf diese lange Zeit, auf diese Politik der Gewalt reagiert hat. Da kommt dann der Vergleich Appeasement sehr schnell in die Diskussion. Und all das zeigt ja im Grunde genommen nur, wie wichtig in der Gegenwart auch dieser historische Blick, diese historische Analyse ist. Nicht, weil wir sozusagen in einem ganz engen Sinn aus der Geschichte lernen wollen, weil die Situationen sich nicht einfach wiederholen. Aber eine solche Konstellationsanalyse kann möglicherweise auch dazu beitragen, unsere Gegenwart und ihre Herausforderungen besser zu verstehen, indem man sie eben auch historisch einordnet. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, das hat mich mit Blick eben auch auf mein Buch interessiert. Gegenwärtige Analyse, gegenwärtiger Diskussion, historische Tiefenschärfe zu geben.
Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Und wenn Sie sagen, die jetzige Situation ist entweder vergleichbar mit der Zeit vor dem Ersten oder vor dem Zweiten Weltkrieg, dann muss man ja sagen, beide Situationen sind ja nicht gut ausgegangen. Wie können wir denn jetzt oder was können wir dann vielleicht doch noch aus diesen Phasen lernen, damit wir jetzt nicht in eine, zum dritten Mal denselben Fehler machen?
Es gibt verschiedene Lehren, die man daraus ziehen kann, und darüber muss eben dann auch gerungen werden, nicht nur politisch, sondern auch sozusagen wissenschaftlich, gesellschaftlich, öffentlich. Es gibt natürlich sozusagen die Herausforderungen. Diplomatie darf nicht enden. Diplomatie muss sozusagen weitergehen in dieser Situation der Multipolarität, in der Situation sozusagen aggressiver Mächte, die daran interessiert sind, sozusagen den Status quo zu verändern. Das wäre gewissermaßen auch der Blick in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist wichtig, gewissermaßen auch durch kontinuierliche Kommunikation gewissermaßen auch die Konfliktträchtigkeit zu reduzieren, aber gleichzeitig gewissermaßen eben auch zu signalisieren. Und da ist man dann in der Zwischenkriegszeit sowohl im Sinne gewissermaßen der Verteidigungsfähigkeit, aber auch im Sinne einer Abschreckung, dass eben auch die Staaten, die bedroht werden, sozusagen in der Lage sind, Antworten zu geben. Und das gehört ja sozusagen, diese Gleichzeitigkeit und die Notwendigkeit, sozusagen sowohl diplomatisch aktiv zu bleiben, als auch gewissermaßen militärische Antworten zu geben, das miteinander zu verzahnen, ohne auf der einen Seite gewissermaßen eine Politik des Appeasement zu betreiben und ohne auf der anderen Seite einem einseitigen Bellizismus zu verfallen. Das ist gewissermaßen die Herausforderung von Politik und von Staatskunst im Moment, das eine miteinander zu verschränken. Ich halte wenig davon, Krieg und Frieden gewissermaßen strikt voneinander zu trennen, wie gewissermaßen zwei komplett voneinander getrennte Sphären zu betrachten. Was wir doch momentan sehen, aber was uns auch sozusagen die Geschichte zeigt, ist doch, wie die Frage von Krieg und Frieden, auch die Frage sozusagen der Friedenssuche und der Kriegsverhinderung, der Kriegsvermeidung, wie die auf das engste miteinander verkoppelt und verschränkt sind. Und genau darauf kommt es, glaube ich, auch in unserer Gegenwart an. Und in dem Sinne sozusagen lassen sich dann vielleicht Lehren auch ziehen aus früheren historischen Epochen.
Nun schien ja der Kalte Krieg eigentlich, das war der erste Eindruck, gut ausgegangen zu sein mit der friedlichen Revolution in Deutschland, mit dem Fall der Mauer, mit einem Zerbrechen eines Imperiums, das bei allen Gewaltausbrüchen, die es auch gegeben hat, doch noch relativ friedlich verlaufen ist. Jetzt aber, 30 Jahre später, blicken viele auf diese Wendezeit eher als, eher auf eine verpasste Chance. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, auch schon in Ihrer Einleitung, dass das eigentlich nur ein vorübergehendes Zwischenstadium der Geschichte war, dieses, das, was man mit regelbasierter Ordnung, mit der Internationalisierung des Rechtes beschreibt. Als eine Ursache benennt Carlo Massala den liberalen Imperialismus. Also das heißt, die Neigung der liberalen westlichen Staaten, ihre Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung auf alle anderen Länder zu übertragen. Und man sah das Ende der Geschichte gekommen, das haben Sie ja auch geschrieben. Woran ist aus Ihrer Sicht die Hoffnung auf Frieden gescheitert, auf eine friedlichere Epoche? Und ist ein möglicher Grund auch darin zu suchen, dass der Kalte Krieg in den Köpfen mancher Russen und Russinnen weitergegangen ist, weil sie sich als Verlierer gefühlt haben?
Also in dem Sinne mag der Kalte Krieg tatsächlich weitergegangen sein. Und es ist ja sehr bemerkenswert und auch kaum zu übersehen, wie sehr gewissermaßen diese Idee nach dem Ende des Kalten Krieges als gewissermaßen Verlierer des Kalten Krieges gedemütigt worden zu sein, wie stark das sozusagen als Argument nicht zuletzt offensichtlich Wladimir Putin angetrieben hat, wie stark auch, das erinnert dann einmal mehr an die Zwischenkriegszeit, diese Idee, dieser Topos der Demütigung sozusagen politisiert worden ist, zur politischen Waffe gemacht worden ist. Ich neige nicht zu vorschnellen und sozusagen prinzipiellen Vergleichen zwischen Putin und Hitler, aber gerade sozusagen der politische Umgang mit einer tatsächlichen oder vermeintlichen Demütigung, ob nun nach dem Ersten Weltkrieg und durch den Vertrag von Versailles oder eben nach dem Kalten Krieg und gewissermaßen die Politik der amerikanischen Dominanz, da haben wir ja durchaus sozusagen vergleichbare Entwicklungen, aber auch eben in dem Sinne wie eine Demütigung, die in dieser Form ja gar nicht unbedingt so erfolgt war, wie eine vermeintliche Demütigung sozusagen politisiert wird, zum politischen Argument gemacht wird, aus dem dann eine Politik gewissermaßen gewaltsamer Revision, eine Politik der Aggression entwickelt wird. Und das ist in Russland spätestens seit der Machtübernahme Putins Ende 1999 doch sehr, sehr klar abzusehen. Und natürlich ist Putin jemand, der gewissermaßen auch nicht nur aus dem Milieu des Geheimdienstes kommt, sondern vor dem Hintergrund und in dem Zusammenhang eben auch stark geprägt wurde durch die Erfahrung des Kalten Krieges. Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber man darf das sozusagen nicht sozusagen für bare Münze nehmen und darf vor allem eben auch nicht vergessen, welche Versuche es auch gegeben hat, seitens des Westens gewissermaßen in den 90er Jahren und noch in den beginnenden 2000er Jahren Russland eben auch Angebote der Kooperation, der Integration, der Vertrauensbildung einmal mehr auch zu machen. Das ist ja alles nicht Schall und Rauch gewesen. Der Versuch gewissermaßen eben auch Russland einzubinden in institutionelle Kontexte, nicht nur in den Vereinten Nationen, sondern auch im NATO-Kontext beispielsweise. Aber wenn sozusagen eine ideologisch getriebene Politik eine andere Agenda verfolgt, dann müssen solche Initiativen, mussten diese Versuche gewissermaßen scheitern oder ins Leere laufen.
Das eine war die Gegenwehr oder der Widerstand Russlands unter den von Ihnen genannten Motiven. Das andere war der Widerstand aus der arabisch-islamisch geprägten Welt gegen diese liberale Weltordnung. Wie sehen Sie das? Hat der Westen dort Fehler gemacht oder ist es ähnlich zu sehen das, was Sie über Russland sagen, dass es eine in Teilen zweifelhafte Opfererzählung ist?
Naja, wichtig ist eben vor allem die Art und Weise, auch wie diese Idee einer unipolaren Welt mit einer starken Dominanz des Westens, insbesondere der Vereinigten Staaten, dann eben innerhalb kürzester Zeit zum Merkmal globaler Politik geworden ist. Das ist der entscheidende Punkt mit einer zum Teil auch nicht sehr großen Sensibilität gegenüber anderen Kulturen, nicht natürlich insbesondere auch und nicht zuletzt auch mit Blick auf die Frage der Religion. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also diese auch eine gewisse Hypertrophie des westlichen Denkens und die Universalisierung, die Idee der Universalität des Westens in dieser Situation nach dem Ende des Kalten Krieges, die eben auch gerade die amerikanische Politik global prägte, die ist sicherlich, das sieht man in der Retrospektive klarer, als man es womöglich in der Zeit selbst gesehen hat, ein ganz entscheidender Faktor für Gegenreaktionen, für Abwehrreaktionen, die gar nicht unbedingt im engeren Sinne sozusagen ideologisch sein müssen, wie in der Zeit des Kalten Krieges, die sozusagen viel stärker kulturell geprägt sind. Also die Universalität der westlichen Menschenrechte, das sind ja sozusagen die Diskussionen, an denen sich das festmachen, an denen sich das festmachen lässt, wenn Universalität der Menschenrechte sozusagen verstanden wird als Ausformung westlicher oder amerikanischer Hegemonie. Da sind wir genau bei den Problemen, die dann eben auch nach dem Jahrzehnt gewissermaßen des Endes der Geschichte und der westlichen Euphorie nach 1990 eben doch zu Abwehr, zu Gegenreaktionen geführt haben, die neue Konflikte weltweit an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Regionen evoziert haben. Und dazu gehört sicherlich die nahöstliche oder arabisch, auch jüdische Welt des Nahen Ostens mit ihren Gewaltpotenzialen und ihren neuen Gewalteruptionen.
Wenn wir mal in die aktuelle Phase der Geschichte schauen, erleben wir ja gerade einen transatlantischen Partner, der sich immer mehr auch abwendet von Europa. Wir haben das, oder Sie haben das ja vorhin auch schon mal angesprochen. Nun mag es diejenigen geben, die sagen, das ist eine sehr personengebundene Entwicklung. Das würde sich unter einem Präsidenten einer anderen Partei, der Demokraten, vermutlich wieder zurückentwickeln. Andere sagen, dass die Konzentration auf Amerika selbst natürlich schon auch eine Sache gewesen ist, die auch Demokraten vorangetrieben haben. Auch Obama hatte das Ziel, dass die Europäer ihre Verteidigungsausgaben erhöhen. Er hat sich halt nur auch von den Europäern auf der Nase herumtanzen lassen ein wenig. Und Trump hat halt gesagt, so geht das nicht und hat die Daumenschrauben angezogen. Und dann wurde die Forderung auch erfüllt. Also es gab ja immer schon eine gewisse Anforderung der Amerikaner auch an Europa, ihre Sicherheit, ihre ja, Verantwortung selbst wahrzunehmen. Und insofern würde mich Ihre Einschätzung interessieren, wo wird es sich hin entwickeln? Hängt es nur an Trump oder sind es Entwicklungen, die in der amerikanischen Gesellschaft insgesamt zu beobachten sind?
Also Trump treibt natürlich bestimmte Entwicklungen und Dynamiken ins Extrem. Das ist ja unverkennbar, insbesondere jetzt in seiner zweiten Amtszeit. Aber die Ansätze waren ja auch in der ersten Präsidentschaft Trumps bereits erkennbar. Und natürlich sind bestimmte Entwicklungen, auch bestimmte Konfliktpotenziale schon längere Zeit erkennbar gewesen. Die Frage der transatlantischen Lastenteilung, die Frage, wer ist eigentlich sozusagen nicht nur finanziell, sondern auch politisch zuständig für die Verteidigung, für die Sicherheit Europas oder des westlichen Europas in der Zeit des Kalten Krieges. Das ist ja eine uralte Diskussion, auch ein uralter Konflikt. Und in der Tat ist die amerikanische Politik auch unter demokratischen Präsidenten Bill Clinton, aber vor allem eben doch auch Barack Obama, eine Politik, die sehr, sehr deutlich sich viel stärker in Richtung Pazifik auch orientiert hat angesichts der chinesischen Herausforderungen. Aber das ging ja eben nicht einher, sozusagen mit diesem Abschied der Vereinigten Staaten oder zumindest ihrer Regierung und weiter Teile eben auch des politischen Establishment, aus dem, was sich eben nicht nur die Sicherheitsgemeinschaft, sondern die Wertegemeinschaft des Westens nennen würde. Wir sprechen nicht nur über die Frage der NATO und wir sprechen nicht nur über die Frage von Verteidigungsbeiträgen, bei wie viel Prozent des Bruttosozialprodukts. Das ist ja gar nicht mehr der entscheidende Punkt. Das ist ein natürlich sehr, sehr wichtiger Konfliktpunkt, aber dass disruptive Moment der gegenwärtigen Entwicklungen liegt ja tatsächlich auch darin, dass die Trump-Administration sich auch verabschiedet von dem, was man tatsächlich die westliche Wertegemeinschaft nennen könnte, wenn sie beispielsweise sich nochmal vor Augen führen, die Rede, die der amerikanische Vizepräsident, also nicht sozusagen irgendeine marginale Figur in der amerikanischen Führung, also die Rede, die der amerikanische Vizepräsident Vance im vergangenen Jahr bei der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten hat, das ist eine ganz klare Absage an westlich-demokratische, westlich-liberale Werte gewesen und stattdessen eine offene Unterstützung von antidemokratischen, antiliberalen Kräften, wie beispielsweise der AfD und vergleichbaren rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien auch anderswo in Europa. Also diese Kündigung des Wertekonsenses oder lesen Sie die sogenannte National Security Strategy der Trump-Administration aus dem vergangenen Herbst. Da taucht die Idee der transatlantischen Gemeinschaft auch als demokratische, als freiheitliche Gemeinschaft nicht mehr auf und auch überhaupt die Idee der transatlantischen Beziehungen, der transatlantischen Partnerschaft spielt da keine Rolle mehr. Da wird gewissermaßen von Machtsphären gesprochen, von Großmachtinteressen. Die größere Macht sozusagen hat sich immer durch, setzt sich immer durch in der Geschichte. Man fragt sich dann natürlich, was unterscheidet die Vereinigten Staaten dann noch in einer solchen Politik von Russland oder von China, auch in dieser völligen Verweigerung gegenüber rechtlichen Normen der Geltungskraft des Völkerrechts, des internationalen Rechts. Das ist ja nicht mal mehr auf dem Papier vorhanden. Also es gibt natürlich viele, viele amerikanische Regierungen, die in den letzten Jahrzehnten, wenn nicht noch länger, verstoßen haben gegen völkerrechtliche Normen, die interveniert haben global an unterschiedlichen Orten. Aber immerhin wurden solche Interventionen, ob nun in der Karibik oder in Afrika, legitimiert mit dem Völkerrecht oder mit der Verteidigung oder dem Schutz der Demokratie. Davon ist ja überhaupt nicht mehr die Rede. Und daran wird im Grunde dieser tiefe Bruch erkennbar, den ich sehe in den gegenwärtigen Entwicklungen. Da geht es nicht nur um Sicherheitsfragen. Die Sicherheitsfragen sind gewissermaßen die Spitze des Eisbergs und hoffentlich dann auch ein Weckruf endlich für die Europäer, sich sozusagen auf sich selbst zu besinnen, als europäische Wertegemeinschaft, aber natürlich dann auch als eigenständige ständiger Sicherheitsakteur, gerade angesichts der russischen Bedrohung, auf die auch gerade Europa, das ist der gleiche Kontinent, auf die Europa sozusagen auch aus eigener Kraft und aus eigenem Interesse, aus Sicherheitsinteresse, aber eben auch aus einem Werteinteresse, einem demokratischen, einem freiheitlichen Interesse reagieren muss, und zwar lieber früher als später.
Wunderbar, ich sitze hier und hake eine der Fragen nach der nächsten ab, die ich noch stellen wollte, weil Sie die alle im Prinzip ansprechen, wenn Sie diesen ganzen Aspekt adressieren. Und gerade bei der Frage der regelbasierten oder des Wegfalls der regelbasierten Werteordnung und auch, ich sag mal, der Ordnung, wie man miteinander umgehen möchte, haben Sie einen ganz wichtigen Punkt gemacht, an dem ich einfach nur noch mal nachfragen möchte, was ist denn Ihre Empfehlung, vielleicht auch mit Erfahrung ähnlicher Situationen in der Geschichte, damit umzugehen? Ist es, also Sie haben schon gesagt, wir müssen uns in Europa stärker konzentrieren, ja, vielleicht sogar auch noch Mittelmächte anderer Bereiche mit hineinnehmen. Kanada hat sich ja auch schon für die EU angeboten. Das ist das eine. Und ansonsten muss man es aber so geschehen lassen, weil ich sage mal, gegen erratische Handlungen einzelner Staaten ist man nun mal ja auch machtlos, und wenn es dann noch so ein starker Staat ist, umso mehr.
Naja, geschehen lassen ist, glaube ich, die falsche Antwort. Natürlich sozusagen ist es schwer, sozusagen der Dynamik dieses Großmachthandelns, gerade auch wenn es aus den Vereinigten Staaten kommt, sozusagen unmittelbar sozusagen etwas entgegenzusetzen. Aber das heißt ja nicht, dass es akzeptiert werden muss. Also Europa ist sicherlich eine ganz wichtige Antwort und Europa gewinnt wieder Bedeutung von neuem, muss man fast sagen, als ein Friedensprojekt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das war gewissermaßen Teil der Entstehung Europas, also der europäischen Integration in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die europäische Gemeinschaft als Friedensgemeinschaft. Das war in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch nach 1990, doch etwas in den Hintergrund getreten, diese Idee Europa als Friedensprojekt. Und ich glaube, Europa ist von neuem sozusagen aufgefordert, auch ein Friedensprojekt zu sein, im Sinne sozusagen der Sicherung, der Bewahrung des Friedens eben auch in dem Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Also das scheint mir eine ganz wichtige Antwort zu sein und eine Antwort, die ohne gewissermaßen das Commitment der Bundesrepublik, insbesondere auch im Schulterschluss natürlich mit Frankreich, aber auch mit Polen im Osten, nicht gegeben werden kann. Aber ohne eine starke deutsche Europapolitik ist gewissermaßen diese Idee Europas als eigenständiger Akteur auch auf der internationalen Bühne zum Scheitern verurteilt. Ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig erscheint, das internationale Recht, das Völkerstrafrecht, das steht ja nun wirklich im Augenblick unter Beschuss wie niemals oder wie kaum je zuvor. Auch darauf kann die Antwort im Grunde gerade der mittleren Mächte in Europa, aber Kanada haben Sie genannt, Australien, Neuseeland, die Antwort gerade dieser Mächte kann ja nicht sein, sozusagen, wir akzeptieren gewissermaßen diesen Bedeutungsverlust des internationalen Rechts. Das internationale Recht, die internationalen Normen, die Regeln sind im Grunde genommen gerade im Interesse dieser mittleren Mächte. Es ist deren einziger Schutz, deren einziges Mittel auch zum Überleben in einer Welt, die doch erkennbar stark und immer stärker durch Großmächte auch geprägt wird, die in ihrem politischen Handeln sich an internationale Normen, an Rechtsregeln eben nicht mehr gebunden fühlen. Und deswegen wäre es aus meiner Sicht die falsche Antwort, wenn nun auch die europäischen Staaten sagen, wir unterstützen diese Rechtsregeln und auch die Institutionen, die daraus entstanden sind, nicht mehr, sondern im Gegenteil, mehr denn je muss eine Politik gerade auch der europäischen Staaten und der Europäischen Union insgesamt darauf zielen, diese regelbasierte internationale Ordnung auch als eine Ordnung des Multilateralismus zu erhalten und vielleicht auch wieder zu restabilisieren.
Dass Europa da nicht nur auf Geografie beschränkt sozusagen dieses Friedensprojekt und dieses Projekt der internationalen Ordnung sein kann, sondern dass es auch außerhalb des ja, geografischen Raums da Ausstrahlung mit haben könnte, wird ja daran deutlich, dass sich viele Kanadier inzwischen vorstellen können, der Europäischen Union beizutreten, eben sicherlich nicht nur als Wirtschaftsraum, sondern mit Blick auf diese Idee. Lassen Sie uns zum Schluss mit einer zusammenfassenden Frage versuchen, den wirklich so großen Bogen, den Sie auch mit Ihrem Buch geschlagen haben, etwas abzubinden. Wenn Sie einen Strich drunter machen unter diesem großen ja, unter diesem großen Entwurf, den Sie gemacht haben über Krieg und Frieden. Wie schauen Sie ganz praktisch in die nächsten Wochen und Monate? Eher mit einer Haltung der Zuversicht oder aufgrund Ihres reichen Geschichtswissens eher mit einer gewissen Skepsis?
Ja, die Welt, nicht nur die der Gegenwart, sondern auch die der Vergangenheit, das zeige ich in meinem Buch, ist eine friedlose Welt. Und zugleich ist sie eine Welt, in der Menschen immer wieder versucht haben, dieser Friedlosigkeit ein Ende zu setzen, Kriege, gewaltsame Konflikte zu überwinden, eine friedliche Ordnung zu schaffen, Frieden zu stiften, wie haltbar, wie stabil, wie tragfähig auch immer. Und ich würde sozusagen aus dieser Perspektive sozusagen vor allem den Blick auch in die Zukunft richten und diesen Imperativ gewissermaßen des Friedens und der Arbeit am Frieden tatsächlich als eine politische Priorität benennen, was ja nicht sozusagen heißt, dass nicht Verteidigungsanstrengungen auch im Sinne sozusagen der wehrhaften Demokratie unternommen werden müssen angesichts einer evidenten Bedrohung. Aber sozusagen dieses Ziel des Friedens, das gerade den Deutschen im Übrigen auch in ihrem Grundgesetz mitgegeben worden ist, seit 1949, bestätigt 1990, da heißt es in der Präambel, dem Frieden der Welt zu dienen. Also diesen Imperativ sozusagen stark zu machen und sozusagen auch immer wieder aufs Neue die Frage Friedensschaffung, Friedenspolitik mit den Herausforderungen unserer Gegenwart durch Krieg, durch Gewalt und Aggression auch zu begegnen.
Ja, Marcel,
Ja,
dann ist es
liebe
jetzt
Grüße,
an
du
dir,
bist wie's.
den Abschluss zu machen.
Normalerweise bist du ja immer fürs Schlusswort zuständig. Aber ich fand das eine sehr interessante Sicht und ein Ritt durch die Zeit, den wir hier gemacht haben, mit vielen klugen Hinweisen auf die Vergangenheit und vor allen Dingen mit der mutmachenden Aussicht, dass das Ende der Geschichte eben nie erreicht ist, sondern dass es immer weitergeht und dass wir alle selbst die Möglichkeit haben, dieses Weitergehen auch zu gestalten. Und für diese Perspektive, Herr Professor Dr. Konze, danke ich Ihnen sehr herzlich hier heute.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und wo wir gerade beim
Gut.
Danken sind, danken wir natürlich auch den Zuschauerinnen und Zuschauern, Zuhörerinnen und Zuhörern dafür, dass Sie dabei gewesen sind und auch dafür, dass Sie gerne mitdiskutieren und ja, den Podcast abonnieren und gerne weitersagen, wenn es gefallen hat. Vielen Dank. Alles Gute.